Und zwar, ich würde jetzt heute noch die Quizaufgabe wiederholen. Und falls ihr irgendwie findet, da an einer Stelle hätte die Angabenstellung ein bisschen genauer sein sollen, dann sagt's bitte. Weil dann können wir das für das nächste Mal fixen. So. Okay, ja, fangen wir einfach mal an. Und zwar die Quizaufgabe, die erste, der ungetypte Lambda-Kalkül ist stark normalisierend. Ja, die. Einmal Blatt 1. Und zwar ist, ich glaube, die hatte eigentlich auch so gut wie jeder richtig. Also es hieß explizit, begründen Sie die Antwort, also führt effektiv einen Beweis. Die Aussage in der ersten war, der ungetypte Lambda-Kalkül ist stark normalisierend. Das heißt, effektiv für alle Terme T, also T-Term, gilt alle von T ausgehenden Reduktionsfolgen sind endlich. Also es gibt keine unendliche Folge irgendwie T, T-Strich und so weiter. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das ist wahr oder das ist falsch. Für den Fall, der ungetypte Lambda-Kalkül ist stark normalisierend, für den Fall, dass ihr beweisen wollt, dass das richtig ist, dann müsst ihr irgendwie beweisen, dass es für jeden Term eben keine unendliche Folge geben kann. Das sollte ziemlich unmöglich sein, das zu beweisen. Für den Fall, dass ihr beweisen wollt, dass die Aussage falsch ist, für den Fall müsst ihr, also für den Fall, dass nicht diese Aussage gilt, heißt das, es gibt einen Term, sodass es gibt eine unendliche Folge. Also diese zwei Aussagen sind äquivalent. Ja, das heißt, was muss ich machen, um zu beweisen, dass die These 1 falsch ist? Naja, ich muss einen Term angeben. Haben etliche gemacht. Irgendeinen Term, zum Beispiel der hier. X. Und ich muss zeigen, dass zu diesem Term eine unendliche Reduktionsfolge existiert. Also es genügt nicht nur den Term hinzuschreiben, sondern ich muss auch zeigen, dass es eine unendliche Folge gibt. Manche haben geschrieben, bla bla bla, dieser Term hat eine unendliche Reduktionsfolge. Dann habe ich das durchgehen lassen. Aber streng genommen und eventuell auch in der Klausur genügt das nicht einfach nur zu sagen, hier, der hat eine unendliche Folge. Ich muss auch die Folge angeben. Und es genügt zum Beispiel zu sagen, das lässt sich Beta reduzieren zu Lambda x, Lambda x. Diese zwei sind natürlich identisch. Das heißt, ich habe hier eine unendliche Beta-Reduktionsfolge. Das ist irgendwie. Also, wenn man eine Übungsabgabe macht, muss man hier jetzt noch dazu schreiben, sei t gleich dieser Term. Dieser hat eine unendliche Reduktionsfolge, daraus folgt, t ist nicht stark normalisierend, daraus folgt der ungetypte Lambda-Kalkül ist nicht stark normalisierend. Streng genommen sagt die Aussage noch mehr als hier steht. Das heißt eigentlich, der Term, es gibt keine unendliche Folge und die Normalform ist eindeutig. Und dadurch, es gibt einen Term für t, für den gilt, es gibt eine unendliche Folge oder die Normalform ist nicht eindeutig. Eindeutig. Das heißt, man hätte auch theoretisch sagen können, ich beweise, um diese These zu widerlegen, zeige ich, es gibt irgendeinen Term, dessen Normalform nicht eindeutig ist. Das wäre auch gegangen, wenn ich mir jetzt nur die Formel anschaue. Aber für dieses Beispiel vom Lambda-Kalkül geht es nicht, weil der Lambda-Kalkül eben konfluent ist. Das heißt, die Normalform ist immer eindeutig. Das heißt, um die komplette Aussage zu widerlegen, müsst ihr eine unendliche Reduktionsfolge suchen. Und ein paar Mal wurde auch Lambda x, Punkt x einfach angegeben. Aber das Problem ist, das ist in Normalform. Und hätte man explizit die Reduktionsfolge angegeben, hätte man auch gemerkt, dass das mit dem irgendwie nicht klappt. Denn der ist in Normalform. Ist in NF. Okay. Ja? Ja, geht das so? Nee. Und links. Fragen? Okay, nächste. Es existiert ein Lambda-Term, also es existiert ein Lambda-Term fix, ist irgendwie so ein Lambda-Term, so dass f reduziert zu f von fix f in irgendwie viel Schritten mit Beta Delta, oder? Ja. Streng genommen fehlt hier für alle f. Das steckt quasi in diesem fix ist ein Fixpunktkombinator, genau dann, wenn diese Eigenschaft gilt. Also das bedeutet, fix ist Fixpunktkombinator. Dem der Typ, also es ist ein und dem der Typ bla 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 zugeordnet werden kann. Also fix ist vom Typ A nach A nach A nach A. Ups. Nach A nach A. gleiches Spiel wieder. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Aussage ist wahr oder sie ist falsch. Für den Fall, dass die Aussage wahr ist, müssen wir Folgendes machen. Wir müssen einen konkreten Lambda-Term x angeben und diesen mit fix bezeichnen. Das sagt dieses Ding. Und dann, sobald wir uns für einen fix festgelegt haben, müssen wir zeigen, dass für dieses fix diese Eigenschaft gilt, für alle f, und dass fix diesen Typ hat. Das ist der Punkt, was wir zeigen müssen, wann das wahr ist. Für den Fall, dass das falsch ist, müssen wir das Ding einfach reinziehen. Also, für den Fall, dass es falsch ist, müssen wir zeigen, dass für alle fix Lambda-Term diese Eigenschaft, also fix ist Fixpunktkombinator, entweder diese Eigenschaft gilt nicht oder diese Eigenschaft gilt nicht. Alter, das ist effektiv so. Angenommen, ich hätte so ein Fixpunkt-Ding, dann passt irgendwas nicht. Das ist das, was es sagt. Was etliche gemacht haben, ist, sie haben bewiesen, dass es ein solches Fix gibt. Also sie haben die Wahrheit der Aussage bewiesen, indem sie irgendeinen Typ geprüft haben. Die haben ziemlich erstaunlich viele haben geprüft, dass f von fix f irgendeinen Typ B hat, unter der Annahme, dass fix diesen Typ hat. Ich habe nicht ganz verstanden, was sie damit machen wollen, denn das Problem ist, ich kann entweder sagen, okay, angenommen, die Aussage gilt, dann rechne ich damit und komme zu einem Widerspruch. Also kann ich rückschließend sagen, Beweis durch Widerspruch, die Aussage muss falsch sein. Aber was irgendwie etliche gemacht haben, sie haben angenommen, die Aussage gilt, haben dann gezeigt, dass diese Reduktion irgendwelche Typen erhält und daraus dann geschlossen, dass es so ein Fix gibt. Das heißt, das war irgendwie so, angenommen, es gilt, ja, dann scheint alles zu passen, also muss die Aussage wahr sein. Und das ist, die Argumentation ist, das ist keine Argumentation. Also ich muss entweder zeigen, dass es so ein Fix angeben oder zeigen, dass so einer existiert oder eben angenommen, es gibt so einen, dann passt irgendwas nicht. In dem Falle war die Aussage falsch. Das wäre ein bisschen weg. Das heißt, ein Beispielbeweis geht wie folgt. Für alle Fix-Lambda-Termen lese ich, also ich schreibe angenommen, wenn es gäbe ein Fix mit wie heißt das, mit fix f ist f von fix f, also Stern Beta Delta, und angenommen es gäbe es, und fix hat irgend so einen Typ Alpha. Alpha bezeichnet diesen riesigen Typ. Angenommen, es gäbe so etwas, dann gilt für alle f. Dann gilt, ich kann zum Beispiel, nachdem das hier für alle f gilt, irgendwie sagen, f ist zum Beispiel die Identität. Das ist offensichtlich vom Typ was für ein Typ hat die? Es ist eigentlich, welchen Typ brauchen wir? Naja, wir brauchen, das ist offensichtlich vom Typ A nach A nach A nach A. Angenommen, es gäbe so eins, dann ist für f hat fix f einen Typ, nämlich fix f ist vom Typ a nach a. Denn der komplette Typ ist ja a nach a nach a nach a. Das ist genau unser f. Also ist das vom Typ a nach a. Also hat fix f diesen Typ. Außerdem dem gilt fix f reduziert ja zu f von fix f. Ja, fix f reduziert zu f von fix f, also reduziert das zu f von fix f und so weiter. Das heißt, fix f ist nicht stark normalisierend. Ja, dass fix f ein Typ hat, bedeutet per Satz aus Vorlesung, also dass der Simply Type Lambda Calculus stark normalisierend ist, das liefert uns, fix f ist stark normalisierend. Ja, und das ist ein Widerspruch. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, egal von welchem Fix wir ausgehen, also für alle Fix, gilt nicht beides. Also ich habe effektiv gezeigt, und das heißt, dieses für alle ist dieses angenommen, es gäbe ein Fix. Und dann bin ich von genau diesem hier, was in der Klammer ist, ausgegangen. Und dann habe ich es zu einem Widerspruch geführt. Und das ist eben dieses nicht. Und das ist so ein, das ist, würde ich sagen, ein super vollständiger Beweis. Also da ist kein offensichtlich gilt oder so, sondern es ist wirklich Schritt für Schritt für Schritt. Jeder Schritt ist begründet und sowas hätten wir, ist quasi die absolut vollständige Lösung, die man sich in so einer Übungsaufgabe oder in der Klausur vorstellen kann. Irgendwelche Fragen? Die Idee ist, Fix liefert uns zu jedem, jedem F einen Fixpunkt. Aber es gibt haufenweise Dinge, die keinen Fixpunkt haben. Zum Beispiel perfekt getypte Sachen wie eine Zahl zu ihrem Successor. Das ist, also von wenn ich einen Lambda-Ausdruck habe, den kann ich typen, die jeder natürlichen Zahl ihren Successor zuordnet. Das kann irgendwie keinen Fixpunkt haben. Aber fix ist Fixpunktkombinator, also gibt es mir zu dieser Successor-Funktion einen Fixpunkt. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Also, wenn ich irgendwie so ein getyptes eine Funktion habe und hier, also das kann nicht sein im Getypten, dass ich da irgendwie so eine Endlosrekursion habe. Und wenn es so ist, dass es irgendwas keinen Fixpunkt hat, dann bedeutet das effektiv, dass das hier so immer weiter sich schachtelt, weil wir nie auf den Basisfall kommen. Wir haben zum Beispiel das mal mit Fakultät oder so durchgerechnet, da kamen wir immer auf den Basisfall und dadurch, dass wir lazy evaluiert haben, ist diese Endlosrekursion in dem Else-Zweig, die haben wir einfach fallen gelassen. Und während wenn wir irgendwas haben, was keinen Fixpunkt hat, dann machen wir endlos die Rekursion. Also der Schlüssel ist eigentlich zu sehen, dieses fix f reduziert zu f fix f, das kann ich auch wieder für das in den Klammern anwenden. Und dadurch kann ich mir was unendlich Langes bauen. Und das passt nicht zusammen, wenn es getypt ist. Genau. Noch sonst noch Fragen? Sonst ist es mit dem Draufkommen immer so, man schaut sich's an, kommt nicht drauf, legt es weg, macht 2 Stunden irgendwas anderes, schaut wieder drauf für 10 Minuten.
Versucht, irgendwelche Typen für irgendwelche Fixpunktkombinatoren zu finden.
Ja.
Und bin dann drauf gekommen, dass halt es da keine Typen geben kann. Das war aber nicht das, was ich in der Vorlesung irgendwie gefunden habe. Und naja, bin dann da ein bisschen wahrscheinlich in die falsche Richtung abgedriftet.
Ja. Mit dem Haskell, da ist noch jemand anderes, hat System F erwähnt, das ist irgendwie so ein Ding hinter Haskell. Also man kann schon in Haskell sowas wie einen Fixpunktkombinator bauen. Das geht zum Beispiel, indem man schreibt, die Funktion y in Abhängigkeit von f ist definiert als f von yf. Und das typt auch tatsächlich nach t, nach t, nach t.
Ja, aber das ist eingebaut, oder? Das ist doch nicht, also...
Das kann man so hinschreiben. Also, ich kann...
ja, aber es dass man das hinschreiben kann, ist klar. Nur die Frage ist halt...
Das ist...
Weil das, was ich da gelesen und hingeschrieben habe, ist, dass das nur Special ist. Also, dass das nicht aus dem normalen Typsystem rausfällt.
Also, ich weiß nicht, ob das Special macht. Also, ich meine, es kann natürlich, ich kann es jetzt nur vom Ausprobieren nicht ausschließen, dass der Haskell-Compiler ganz komisches Pattern-Matching macht und dann rausfindet, ich versuche sowas zu kombinieren und mache das dann wieder weg. Aber meines Wissens, wenn ich das so kompiliere dann und ich mir den Typ von dem Y, also ich mache es mal größer, dann klappt es. Aber das ist eben nur in Haskell. Und was auch noch zu beachten ist, du hattest ja auch argumentiert mit dem, dass dieser Typ nicht bewohnt ist in, im Simply Typed Lambda Calculus. Also, das hatte ich an einer anderen Stelle auch noch gesehen, der Fehler wird auch gerne gemacht. Also, irgendwie so ein B nach B ist nicht bewohnt in unserem Typsystem, das wir definiert haben, in dem einzigen, das wir definiert haben. Aber wie heißt das? A nach A nach A nach A nach A nach A ist bewohnt. Also ist bewohnt. Das, der Schluss ist andersrum gilt er. Also wenn ich wenn ich einen Typ habe, irgendein Typ Beta, und ich substituiere irgendeine Typvariable darin, irgendwie das B substituiere ich durch irgendwas Größeres, Alpha, wenn das nicht bewohnt ist, also nicht bewohnt, dann kann ich daraus schließen, dass Beta auch nicht bewohnt sein kann. Aber umgekehrt kann ich es nicht schließen. Und das ist genau der Fall. Und man kann quasi sagen, da der Typ ist nicht bewohnt, aber wenn ich für B was Konkretes einsetze, das bewohnt ist, dann ist es eben schon bewohnt. Und das hängt damit zusammen, dass hier, das ist irgend so eine Typvariable, das heißt, ich darf das B durch irgendwas immer ersetzen. Aber wenn ich irgendwas Konkretes hinschreibe, was bewohnt ist, irgendwie int nach int nach int, das Ding ist zum Beispiel bewohnt. Also zum Beispiel, wenn ich für Alpha int einsetze, das ist bewohnt. Das hier ist bewohnt. Aber hier kann ich eben nicht mehr zurücksubstituieren. Okay. Weitere Fragen? Okay, dann schauen wir noch die dritte an. Aber die ist eigentlich, also wenn ein Lambda-Term schwach normalisierend ist, dann kann ich mit Lazy Evaluation seine Normalform finden. Und ja, das ist genau der Satz über Standardisierung aus der Vorlesung. Also da genügt ja, genau das sagt der Satz über Standardisierung aus der Vorlesung. Okay, dann wischen wir mal. Sonst noch Fragen zu dem Blatt, also zu Blatt 2? Überlegt es euch mal, für die, die garantiert keine Fragen mehr haben, die können sich schon mal überlegen auf Papier. Jetzt springen wir wieder ans Ende der letzten Übung, wie man eine Funktion Element implementieren könnte, irgendwie auf Papier. Die soll eben eine natürliche Zahl bekommen. Wir sollen eine natürliche Zahl bekommen und eine Liste von natürlichen Zahlen und sagen, ob jetzt die natürliche Zahl in der Liste vorkam oder nicht. Und dafür hätte ich gerne Schwamm. Wer hat eine vollständige Definition? Bitte melden einmal. Also es geht um die Elam-Funktion. Wo ist meine Kreide? Wie fange ich an? Also, wie definiere ich es? Was würde man da sagen? Also, was ich hören wollte, ist per Pattern Matching auf einem der Parameter. Ja.
Schreibt man das nicht mit dem Const so, dass man halt quasi auf der linken Seite von dem Gleichheitszeichen, so wie in der zweiten Zeile, die zu sehen ist.
Ja.
Und dann macht man halt so ein If.
Ja. Irgendwie so. Das ist irgendwie ein YS. Und jetzt macht man irgendwie ein if, ja?
Genau, if x ist gleich y.
X ist gleich y. Und ja, ist die Definition schon vollständig? Ja?
Muss man nicht noch überprüfen, ob dann nicht vielleicht das nächste Element einfunktioniert ist?
Ja. Genau. Genau, das müssen wir. Also es fehlt quasi der Basisfall der Reduktion, der Rekursion. Elem x nil ist false. Genau. Nein. Also, ich meine, wir haben das jetzt eh relativ schwammig in dem Fall. Also, effektiv programmieren wir gerade Haskell. Und wenn ich es jetzt definiere als so Pattern Matching und mir überlege, okay, ich gehe diese Definition durch und schnapp mir das erste Pattern, das auf meine Werte matcht, dann stelle ich fest, es gibt keine Möglichkeit, dieses XS zu belegen, das auf beide matcht. Denn jedes XS ist entweder eine leere Liste oder irgendwie eine Konstruktion aus einem Element und einer Restliste. Und deswegen ist es in diesem Fall egal, wie rum. Das ist eine gute Frage. Genau. Ja. Und sieht jemand eine, einen Zusammenhang zur Vorlesung schon? Zur gestrigen, ich weiß nicht, ob wir es nicht sogar letzte Woche. Und zwar ist es so, dass die Menge der Terme, also T Sigma Nat, ist initiale Algebra. Initiale Algebra. Das heißt, das ist irgendwie ein es ist nicht Nat, sondern Natlist. Natlist ist initiale Algebra von dieser Signatur Natlist. Das heißt, wobei wir theoretisch noch keine, wir haben eigentlich noch keine Werte. Ja, wir schieben es mal noch nach hinten. Effektiv, worauf es hinausläuft, das ist irgendwie sowas wie ein Fold. Wir schieben es mal noch nach hinten. Denn wir haben jetzt hier noch keine. Hier speichern wir in unserer Liste schon Werte, aber in der Definition der vorletzten Vorlesung konnte man noch keine Werte abspeichern. Deshalb lassen wir das mal noch. Aber effektiv ist es so, wenn ich diese initiale Algebra habe und mit diesem Ele, mit diesem Pattern, kann ich eine weitere Algebra konstruieren und der eindeutige Morphismus, der eindeutige Algebra-Homomorphismus, der dann induziert wird durch diese initiale Algebra, ist genau die Elem-Funktion, wie, ja, wie ich sie mir eben vorstelle. Okay. Oder könnte man es doch? Machen wir später. Dann das Allgemeinere kommt nämlich jetzt direkt im Anschluss. Wir könnten jetzt natürlich sagen, wir definieren Listen für jeden Datentyp, den wir irgendwie mal vorhaben abzuspeichern. Und deshalb verallgemeinert man das Konstrukt jetzt, indem man mehrsortige Datentypen zulässt. Das heißt, wir hatten, wie war das? Wir haben List, die Signatur zur List, wie sieht die aus? Wir haben, jetzt weiß ich nicht mehr, wie rum die Bezeichner gingen, wir haben S0, S und F. Und also so, F ist klar, F besteht aus dem Nil von irgendwie 1 nach List A und aus dem Cons. Was macht das Cons? Wir holen uns irgendein Element, eine Restliste und speisen die zusammen. List A. Und dann haben wir diese zwei Mengen, SS0. Wir haben die Sorten als Sorten. Haben wir A und List A und als Parameter, also als Typparameter, Parameter, das ist irgendwie so eine Teilmenge aus den Sorten, das ist in unserem Falle A. Genau. Und eines davon ist das S0 und das andere ist das S. Ich weiß nicht mehr genau welches. Schaut in euren Vorlesungsaufzeichnungen, welches die Parameter sind. Okay. Und es geht eigentlich Typen in diesen mehrsortigen Algebren. Ja, Typen sind, wie man es intuitiv vermutet. Und es ist auch effektiv, so wie man es kennt, irgendwie, wenn man sich Templates in C++ anschaut oder Generics in Java. Das ist eigentlich so genau das gleiche Prinzip. Nur hier ist es auf so die Grundbestandteile zusammengeschrumpft. Okay. Ja, schauen wir uns mal ein paar Typen an. Also, von welchem Typ, wie lautet der Prinzipaltyp dieser ersten, dieses ersten Terms? Construe, construe, nil. Reinrufen erlaubt. Ich nehme mal so einen Zeigestock. Ja.
A nach A List, also A nach und dann Klammer auf A List A List A. Klammer zu nach List A.
Nee, ich meinte von dem kompletten Term. Das ist ein Term. Also Nil ist ja.
Ach so, okay, ja, dann gleich nur kommst, oder?
Nee, also ich meine, List A ist zum Beispiel ein Typ oder List A nach List A ist ein Typ. Und was beschreibt mir das hier? Das will man darauf. Genau, das ist ein List A. Also dieses komplette Ding ist vom Typ List A. Kann man theoretisch auch nachrechnen. Ist ein bisschen lang, weil man... Wir brauchen vier Pfeileliminationen dafür. Mal schauen, ob das klappt. Also, Nil ist vom Typ List A Bool. Dann hatten wir gerade List A oder List Bool gesagt. Also, es muss natürlich List Bool sein. List Bool. Na, das ist irgendwie die Axiom. Wenn wir annehmen, dass unser Kontext passend gewählt ist, dann das gibt uns, außerdem wissen wir, dass cons, ja, es wird jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen jetzt zu eng, machen wir, wir quetschen es noch schnell hin. Construe ist vom Typ List Bool. Warum? Weil True ist vom Typ Bool und Cons ist vom Typ Bool nach List Bool nach List Bool. Und so kann man es jetzt halt zusammenstecken. Und deshalb weiß ich, dass Cons, also es ist jetzt sehr gequetscht und relativ unvollständig, aber so, damit ihr eine Intuition bekommt, wieso das ein List-Bool ist und nicht irgendwie eine Funktion. Das hier ist dann const true. Neil ist dann vom Typ, das ist List-Bool nach. List-Bool ist dann ein List-Bool. Weil const true bekommt noch eine Liste, eine Restliste und macht daraus dann eine neue Liste. Das war jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend. Wer hat ungefähr eine Ahnung, was ich gerade vermitteln versucht habe? Okay. Wer hat, weiß, versteht gerade nicht, warum das hier vom Typ List-Bool ist? Gegenprobe, wer versteht, warum das vom Typ List-Bool ist? Okay. So eventuell noch irgendwas sagen. Also, ich mache es mal auf einer größeren, frischen Tafel. Also, wenn ich überprüfen möchte, von welchem Typ. Also, Gamma enthält mir jetzt diese zwei Axiome und das True und False Booleans sind. Dann kann ich beweisen, dass const true nil vom Typ List bool ist. Wie mache ich das? Naja, es ist rückwärts nur eine Pfeilelimination. Ich muss nur zeigen, dass nil vom Typ List bool ist. Und ich muss zeigen, dass das const true ein List-Bool kürze ich mal ab nach zu lb. Und const true ist vom Typ List-Bool nach List-Bool. Ja, der rechte Teil hier, nil ist List-Bool, das ist das Axiom mit irgendwie a ist bool. Und das hier, da mache ich auch wieder eine Pfeilelimination. Was muss ich zeigen? Das wird ganz schön eng. True ist ein Bool. Bool. True. Und außerdem. Das Bool, true und bool ist?
Ja.
Ja, das mache ich gleich. Ich wollte nur die Zeile noch schnell fertig machen. Genau. Aber richtig erkannt. Und cons ist bool nach lb nach list bool. Das hier gilt ein Axiom. Und das hier ist auch wieder Axiom mit Verwendung A setze ich auf Bool. Und wenn ich dieses Ding eigentlich mehr oder weniger nochmal hier unten dran kopiere, aber mit diesem hier ausgehend und nicht von Neil ausgehend, sondern mit diesem ausgehend, dann kann ich diesen kompletten Term erzeugen. Und deswegen ist dieser const true nil ist vom Typ list-bool. Und was da effektiv abläuft, ist hier eine Pfeilelimination und hier ist wieder das const true wieder dieses list-bool nach list-bool ist. Und deswegen braucht man hier auch wieder eine Pfeilelimination. Und dann haben wir wieder irgendwie so ein True. Und dieses Cons ist auch irgendwie ein Und deswegen ist das komplette Ding ein Boolean-List. Ja, nächste Frage. Was ist const, true, const, false, nil? Reinrufen erlaubt, weil es ist eventuell, traut man sich nicht, sich zu melden. Genau, das ist genau die richtige Erklärung. Der einzige Unterschied ist, wie gesagt, dass hier irgendwie mal eine False steht. Was ist mit diesem Ding? Const true, const 35, nil. Ja. Genau. Genau. 35 ist eine natürliche Zahl. True und Boolean, die sind nicht miteinander kompatibel. Unsere Liste kann entweder eine NAT-Liste sein oder eine Bool-Liste, aber nicht irgendwie so eine Mixtur. Welchen Typ hat const true? Ja. Genau. Der Beweis steht hier. Wie sieht es mit diesem Ding hier aus? Ist das hier typisierbar? Wenn nein, warum nicht? Cons nil, cons, cons 35 nil. Also cons und dann irgendwas. Cons und zwei Parameter. Das heißt, es muss auf jeden Fall von welchem Typ sein? Es muss irgendwie eine Liste von irgendwas sein. Also cons und machen wir es mal so. Cons und irgendwas muss. Also wenn das unser Cons ist, das ist immer so das Muster. Das muss von welchem Typ sein? Es muss vom Typ sein, List, gelber Böbel. Jetzt ist die Frage, was ist der gelbe Böbel? Na, wir sind bei diesem Ding hier. Ja, was ist der jetzt? Also zum einen gilt natürlich, Nil ist irgendwie so einer. Also hier steht zum Beispiel mal ein Nil. Und das hier, was hier drin steckt, ist ein Cons. Cons 35. Nil. Wir können mal Folgendes machen, wir unterstreichen alles mit der gleichen Farbe, das den gleichen Typ haben sollte. Also dieses Cons muss das hängen, ist irgendwie das gleiche wie hier, also das ist ein List A und das ist ein List A. Das Gelbe ist unser A, also das Gelb entspricht unserem A. Ja, stimmt. Das ist eine gute Anmerkung, stimmt. Ich meine den kompletten Term. Das heißt, dieser komplette Term. Ja, allerdings, wenn das hier ein List A werden soll, dann muss dieser zweite Parameter, diese Restliste, auch ein List A sein. Also muss das hier auch ein List A sein.
Das muss ein A sein.
Muss auch ein A sein, genau.
Dies,
genau. Also sowohl das Nil als auch das ist ein List A. List A. Ja, jetzt brauche ich eine dritte Farbe. Denn dieses Cons, das mir ein A zurückliefert, ja, das haben wir schon irgendwie festgestellt, das A ist selber irgendwie noch meine Liste. Also das ist irgendwie so ein List B, damit es hinhaut. Das heißt, dieses Gelbe ist irgendwie so ein List B. Sowohl das Nil muss so ein List B sein, als auch das da oben. Und unser B, ja, muss eben das sein, was wir als Element in diese Liste schreiben. Also zum Beispiel diese 35. Und dieses Nil, naja, das muss das gleiche Typ haben wie der komplette Cons-Ausdruck. Also das ist wieder... Ja, was wir jetzt gerade effektiv gemacht haben, ist dieser Standard-Typen-Algorithmus. Nur eben, dass wir nicht neue Typvariablen eingeführt haben, sondern neue Farben. Das ist ja effektiv das Gleiche. Ja, was ist B? B ist irgendwie 35, muss den gleichen Typ haben wie, muss den Typ von 35 haben. Also ist irgendwie NAT. Sieht sehr lecker aus. Und ja, und damit haben wir es eigentlich.
Das Nil danach ist dann ListNet?
Genau. Da alles gelb unterstrichen muss somit sein ListNet. Also ich hoffe, das kann man noch lesen. Und alles rot unterstrichene muss somit was sein? Das muss dann sein ListNet. Und damit passt das. Also ist dieses Ding hier vom Typ ListNet. Gut, damit sind wir schon mal gut ausgestattet. Können wir uns das nächste anschauen. Von welchem Typ ist dieser Term hier? Was haben wir? Cons. Nee. Na, wieder gleiches Spiel, ne? Wir nehmen drei Farben zur Hand und machen Algorithmus. Also, dieser komplette Term hängt irgendwie ein Element in eine Restliste. Diese Restliste ist selber nochmal eines, also bekommt das vom gleichen Typen Element und eine Restliste. Und wenn wir uns das jetzt angucken, sehen wir, okay, Nil und 35, die müssten vom gleichen Typ sein. Das geht nicht. Denn das hier ist irgendwie ein List A und das hier ist ein NAT. Okay. Fragen dazu? Eins verkauft. Was ist dieses Ding hier? Const Nil. Von welchem Typ ist das? Ja. Genau. List A. Ist klar, wie man drauf kommt. Also hier fehlt irgendwie ein Parameter. Wenn ich da diesen Parameter mir irgendwie denken könnte, dann wäre das vom gleichen Typ. Und das hält da irgendwie ein Element rein. Ja, und dieses Nil erzeugt dieses List A. Und dieses komplette Ding ist das List A. Okay. Jetzt kommen ein paar Standarddefinitionen. Fangt mal an, diese vier Funktionen in Haskell zu definieren oder in unser Kalkül hier. Das ist eigentlich Standard. Ja, machen wir es kurz und schmerzlos. Ich meine, Length, wie soll man es schon groß anders definieren? Wenn ich eine leere Liste habe, soll 0 rauskommen. Und wenn ich eine nicht leere Liste habe, also irgendwie ein Cons, x, xs, dann soll rauskommen, ja, was wird's? Es ist dann 1 mehr als die Restliste. Das nächste. Snog, also rückwärts für Cons. Bekommt irgendwie eine Liste und ein X und soll sich genau umgekehrt verhalten wie Cons. Na, was machen wir? Wir machen wieder Pattern Matching auf die Liste. Ja, wenn es eine leere Liste ist, dann ist es einfach. Preisfrage, was kommt da jetzt hin? Ja? Genau. Cons X. Cons Hier ist es auch immer wichtig, die Klammern zu setzen, weil sonst nicht klar ist, was zu was gehört. Naja, wenn ich Y habe, eine Restliste, und ich das X anhängen soll, also irgendwie Y, dann habe ich diese ewig vielen Ys, und jetzt soll ich da noch ein X anhängen an diese Liste. Naja, dann kann ich auch einfach die Restliste nehmen, das X anhängen und davor das Y kleben. Also dieses Ding hier heißt cons Y, Ys. Ja, und das machen wir eben. Cons Y, snog, SX, also das hier ist. Reverse. Das sollen wir jetzt definieren mit Hilfe einer wie heißt das? Mithilfe von unserem Snog. Der Basisfall ist immer irgendwie relativ langweilig. Wenn ich die leere Liste umdrehe, dann bleibt sie die leere Liste. Wenn ich jetzt allerdings, auch hier bitte die Klammern setzen, wenn ich an irgendeiner nicht leere Liste, wenn ich die umkehre, wie mache ich das? Also ich habe irgendwie ein X und dann diese Xs. Also Xs ist der Plural von X. Das ist so die typische Namensgebung. Ich habe ein X und da hinten ganz viele Xs und ganz viele Ys. Das ist deswegen diese Namensgebung. Ja, wenn ich das reversen möchte, dann mache ich das so. Ich drehe das um, dann habe ich hier irgendwie ref x's. Ja, jetzt könnte ich natürlich das x davor schreiben, aber dann habe ich die Dinge nicht rumgedreht. Das heißt, ich muss das x dahinter schreiben. Und das bedeutet genau, ich drehe dieses, also rekursive Aufrufe, ich drehe das mittlere Teil um und jetzt tue ich das erste Element zum letzten machen. Und das ist genau das Snog. Snog. Alles klar soweit? Yes. Ja, es ist gut. Ja, jetzt gibt es noch eine Funktion, die Maximum. Die braucht man später nicht so oft, aber okay. Maximum. Die soll eine lange Liste bekommen von natürlichen Zahlen. Also die anderen, die waren immer polymorph. Da hatten wir irgendeine List A, aber hier jetzt können wir das nur mit natürlichen Zahlen machen. Was soll das sein? Der Basisfall steht effektiv in der Angabe. Die leere Liste, deren Maximum soll 0 betragen. Maximum von Nil soll sein gleich 0. Und das Maximum von irgend so einem Cons x und ganz vielen x. Ja. Wenn sonst keiner mag, bitteschön. Dann wäre fx größer max. Fx größer max. Ja.
Wenn ich ganz hoch scrolle, haben wir einen Max sogar.
Oh, ja, guter Punkt. Stimmt, wir haben keinen größer, aber einen Max. Ja.
Okay, dann geht's rein. Ja, es ist Max von X von Max X.
Maximum. Genau. Das Maximum aus X und das Maximum aus den X ist, genau. Je nachdem, also es steht nicht genau da, ich glaube, es ist eine gecurryte Funktion, dann kann man es so schreiben. Tupel haben wir ja gar nicht. Genau. Ja, und was nutzt uns das jetzt? Der Gag an der Sache ist, dass man da mit diesen Definitionen relativ viel per Induktion beweisen kann. Wo haben wir das? Zum Beispiel, dass Length sich ungefähr genauso verhält, wie wir es erwarten würden. Oder zum Beispiel, dass Reverse die Länge der Liste nicht ändert. Und so. Ja. Der Hinweis, wir erinnern daran, dass ST und zwar sind wir eigentlich immer noch im Lambda-Kalkül. Und genau. Das heißt, dieses ist gleich Beta Delta bedeutet, das ist die reflexive, oder? Es ist effektiv die reflexive, transitive, symmetrische Hülle von der Vereinigung von Beta und Delta. Also es ist die kleinste Äquivalenzrelation, die diese beiden Relationen umfasst. Das heißt, effektiv entspricht so ein ST bedeutet S und ich kann irgendwie ein paar mal Beta machen und ein paar mal Delta und irgendwie mal ein Delta in die andere Richtung und irgendwie noch ein Beta in die Richtung und ein Beta in die andere Richtung und irgendwie solche Kombinationen endlich viele und dann bin ich irgendwie beim T. Das sagt dieses Ding effektiv. Und dieses ist gleich, ist effektiv zu lesen als, wenn ich die Definition entfalte von diesem Ding, bekomme ich das hier. Genau. Ja. Das sind eigentlich alles so Standard-Induktionen. Die machen wir jetzt mal möglichst exakt. Also. erstens für alle x, wir machen mal für alle x als x, gilt die Länge von snog x als x ist gleich 1 plus die Länge von x ist. Gut. Wie beweist mir das per Induktion? Jetzt ist die Frage, über was induzieren wir denn? Ja, so ungefähr. Das Problem ist, wenn wir über die Länge der Liste induzieren, dann dann haben wir so Sachen wie, okay, nehmen wir an, len gibt uns 0 zurück. Okay, die Länge welcher Liste? X meinst du. Nehmen wir an, len x gibt uns 0 zurück, dann müssen wir jetzt irgendwie rausfinden, warum uns das gerade 1 zurückliefert. Und dann müssen wir zeigen, dass, also wenn wir machen per len xs, dann müssen wir irgendwie zeigen, dass für den Induktionsanfang, dass 1 plus 0 gleich len von snog x ist x ist. Und das kriegen wir irgendwie nicht hin.
Aber doch eigentlich von snog 0 x, oder?
Von snog 0 x, ja. Moment mal, warum denn Nil? Ja, das musst du erstmal beweisen.
Ja, aber das ist doch oben schon gegeben.
Aber das beweist nicht, dass wenn die Länge von irgendwas gleich 0 ist, dass es dann die leere Liste gewesen sein muss. Die Antwort auf das ist, man macht die Daumenregel, die geht immer. Und zwar, man macht Induktion nach dem Ding, nach dem auch die Rekursion definiert wurde. Denn Induktion, Rekursion, die treten immer gemeinsam auf. Das heißt, wir machen Induktion nach dem Ding, nach dem wir unsere Rekursion gebaut haben. Und unsere Rekursion haben wir im Length gebaut nach dem Parameter, okay. In dem Length haben wir nach xs die Rekursion gebaut und im snog haben wir die Rekursion gebaut nach xs. Und jetzt, jetzt haben wir eigentlich fast schon gefühlt gewonnen, denn wir haben eine Variable gefunden, nach der auf beiden Seiten des Ist-Gleichs die Rekursion definiert ist. Und das ist immer ein sehr guter Kandidat, um danach Induktion zu machen. Das heißt, wir machen Induktion per xs und nicht nur nach der Länge. Das heißt, wir haben zwei Fälle. Der erste Fall ist, xs ist die leere Liste. Und der zweite Fall ist, xs ist ein cons x irgendwas anderes. Also Induktion per xs. Fall. Xs ist die leere Liste. Dann gilt. Ja. Wir müssen jetzt für alle x das zeigen, aber das tut uns nicht weh. Wir gehen auf eine der Seiten aus und kommen mit ist gleich auf die andere Seite. Also zum Beispiel, machen wir mal so, len snog x s x. Das ist nach Definition Länge von, also ich kürze überall ab, Length ist Len. Dann habe ich weniger Schreibarbeit. Das hier ist snog nil x. Das ist einfach Definition. Das hier, was können wir als nächstes machen? Das hier ist eigentlich, naja, snog nil x ist einfach cons x nil. Also hier in der Zwischenrunde verwenden wir die Definition von snog. Das heißt, dieses ist gleich bedeutet eigentlich so ein Delta entfaltet sich zu. Dieses len ist eigentlich, naja, len von irgendeinem cons ist 1 plus Länge von der Restliste. Also es ist 1 plus Länge der Restliste mit der Definition von Länge. Und das hier ist natürlich das gleiche wie 1 plus Länge von xs. Das war ja genau unsere Annahme. Basisfall abgehakt. Also, was wir sehen ist, wir nehmen einen Fall an, wir starten exakt auf der linken Seite. Und kommen exakt zur rechten. Zeichen für Zeichen. Exakt. Gut. Nächster Fall. Das machen wir lieber ein bisschen weiter. Zweiter Fall. Xs ist irgendein Cons. Cons von YYS. Wir müssen wieder diese Gleichheit zeigen, aber wir können die Induktionshypothese verwenden. Die Induktionshypothese lautet, nachdem wir nur nach diesem YS Induktion machen, hier effektiv, also für alle AB ist zu lesen als für alle A, für alle B. Das hier ist, naja, die Induktionshypothese, nachdem wir das so definiert haben, lautet, für alle Z, also ich mache ein bisschen Alpha-Transformation, gilt Länge snog ys Z ist gleich 1 plus Länge von YS. Das ist unsere Induktionshypothese. Ja, und mit der Induktionshypothese bewaffnet, schauen wir mal, ob wir von der linken auf die rechte Seite uns durchkämpfen können. Also, Länge von snog xsx. Das ist naja, genau per Definition von unserem Fall. Länge von snog cons yys x. Was machen wir als erstes? Naja, wir haben len snog, habe ich hier nirgendwo stehen. Snog cons, habe ich hier irgendwo stehen, also kann ich die Definition verwenden. Also Definition von snog. Len, was ist die Definition von snog, mal schauen. Cons, also ist es Cons, Snog und dieses am Ende macht Y, ah, ist Y natürlich. Y hänge ich an Snog und ich ziehe quasi das X1 weiter rein. Heißt effektiv Snog und Cons kommutieren. Snog und ich hänge an die Y-S's am Ende des X dran. Die Klammer zu. Was nützt uns das jetzt? Ja, jetzt können wir einen Schritt weiter gehen mit der Definition von was? Naja, Snog Y-S, hier können wir nichts machen. Len Cons, haha. Können wir einmal weiter Definitionen entfalten. Das ist 1 plus die Restliste. Also 1 plus Snog YSX. Jetzt haben wir schon gar... In der Tat. Dankeschön. Len Snog YSX. Ja, Definition der Länge. Len. Was können wir jetzt damit machen? Was können wir jetzt machen? Sieht jemand? Ha, genau. Jetzt können wir die Induktionshypothese verwenden, ne? Und diesen Teilterm ersetzen. 1 plus die Induktionshypothese, da sagt er, dieses Teil darf ich ersetzen durch 1 plus Restliste. Also 1 plus len ys. Ja, jetzt kommt was Gemeines ein bisschen. Oder tut es das schon? Ich schaue mal kurz. Wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen dahin. Len XS. Es kommt doch noch nicht das Gemeine. Das ist bei der anderen Teilaufgabe. Ja, was nutzt uns dieses len ys? Was können wir damit machen? Das ist ein bisschen...
Naja, rückwärts, oder?
Genau. Wir können rückwärts was machen?
Die Definition von len.
Genau. Wir machen rückwärts, also Definition von len. Und hier, ich hatte ja gesagt, irgendwie mal vorwärts, mal rückwärts, mal wieder in die andere Richtung. Und hier ist so ein Fall, in dem die Delta-Pfeilrichtung eigentlich in diese geht. Das hier ist Grund. Welches Element setze ich hier ein? Wie bitte? Genau. Also, damit diese Gleichheit gilt, kann ich hier irgendein Element reinschreiben. Denn wenn ich es andersrum lese, wird quasi dieses Element vergessen. Aber damit ich hier auf dieser Seite rauskomme, bei dem XS, sollte ich natürlich das Y einsetzen, damit der Beweis klar geht. Und ja, das ist einfach definiert als das XS. Also ist es 1 plus len von XS. Und das Schöne an der Sache ist, dass das alles sehr low-level ist. Also da ist keine schwarze Magie in irgendeinem Beweisschritt, sondern es ist Definition einsetzen, Definition einsetzen, Definition einsetzen, 1:1 die Hypothese mit, hier verwende ich natürlich Z, substituiere ich in der Hypothese durch X. 1:1 die einsetzen. Gut, hier muss man das halt sehen, aber sobald ich es gesehen habe, kann ich es ganz einfach verifizieren, dass das passt. Und dann wieder Definition zusammenfalten. Also so ein typischer Induktionsbeweis ist immer Definition entfalten, 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 Hypothese wieder einpacken. Das ist so eigentlich, nach dem Muster funktioniert jeder der drei Induktionen hier, zu denen ich eigentlich jetzt keine Zeit mehr habe, weil gerade die Uhr auf 45 sprang. Mist. Deshalb würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Es sei denn, es gibt noch irgendwelche Fragen. Gehen wir nochmal zur Aufgabenstellung. Fragen? Dann würde ich sagen, versucht mal bis zum nächsten Mal eine der schwierigeren Induktionen hier. Da muss man nämlich so ein bisschen auch verwenden, was davor schon bewiesen wurde. Und dann machen wir die beim nächsten Mal erst. Eigentlich hatte ich vor, die 3 und die 4 zu machen, aber das schaffe ich halt nicht mehr. Genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal.